herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend und hallo zu Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Ja, sie führt uns durch die Vier-Schanzen-Tournee, moderiert die Sportschau im Ersten, kann uns heute noch was zu ihren Einsätzen bei der Europameisterschaft erzählen, moderiert eine Quizshow und gilt tatsächlich so als richtig nette Kollegin. Moderatorin Lea Wagner heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Grüß dich,
Lea. Vielen Dank, hallo.
Lea, Laufen oder Zirkeltraining, was hast du heute schon gemacht?
Ich werde joggen heute Morgen, ja.
Also Laufen?
Ja.
Wie viel Sport machst du so in der Woche? Ich habe da Unglaubliches gelesen.
Oh Gott, dann sind das wahrscheinlich Lügen. Also ich versuche fast jeden Tag was zu machen, aber das liegt vor allem daran, dass mir das total gut tut, um den Kopf frei zu kriegen und das kennst du bestimmt auch, um Struktur in den Tag zu bekommen. Also wenn ich nicht moderiere, bereite ich ja Sendungen vor. Und da bin ich mein eigener Chef. Außer 1-2 Schalten sitzt man alleine am Schreibtisch. Und um aus dem Bett zu kommen, muss ich irgendwas tun, was mir Routine gibt. Und das ist meistens Laufen gehen.
Jetzt habe ich, das war ein guter Tipp in meine Richtung. Laufen, damit ich Struktur in meinen Tag kriege. Okay.
Vielleicht, ja.
Sag mal, ich habe mal eine Frage. Diese ganze Diskussion um den neuen Trainer vom FC Bayern. Wie groß schätzt du die Chance von Ralf Rangnick ein?
Also bei all dem, was ich bisher verfolgt habe, hat er aktuell die größten Chancen.
Würde ich auch sagen.
Ja, ich dachte, Zidane wäre auch eine schöne Möglichkeit. Mhm. Nach meinem Wissensstand gab es dann noch nicht mal mehr eine Kontaktaufnahme. Also der steht wohl nicht wirklich auf der Liste. Ralf Rangnick hat ja selbst bestätigt, dass sie Kontakt aufgenommen haben. Was mich auch gewundert hat, dass er da so einen Einblick gewährt. Aber aktuell ist es der einzige Name, der realistisch erscheint.
Ich habe ja witzigerweise mal mit Ralf Rangnick, haben wir auch mal ein Essen gehabt, als er damals bei Hannover 96 noch
ja.
war. Da hat er sich mal ein Sakko von mir ausgeliehen.
Nein.
Also das könnte er ja
das
dann möglicherweise...
Auch was gemacht,
ja, oder?
Ja.
Das könnte er doch beim Antrittsbesuch tragen.
Ja.
Aber weißt du, was vielleicht auch noch eine Möglichkeit wäre? Jürgen Klopp. So, Jürgen Klopp. Und ich meine, guck mal, wir zeigen wir Ihnen mal eben. Da haben wir ein Foto, da bist du ja, ne?
Deine ja, das Familie. War meine Mama im Vordergrund.
So, und du und Jürgen Klopp daneben, ne?
Ja.
Ja, also ihr habt ja eine enge Beziehung. Habt ihr schon telefoniert? Jürgen, kommt zurück nach Deutschland.
Erstmal ist es ein sehr altes Foto, was man an Jürgens Brillenmodell sieht und vielleicht auch noch an meinen leichten Rundungen im Gesicht. Noch
auch an den Haaren bei Jürgen sieht man es, dass es etwas älter ist.
An dem Bart, das ist schon lange her. Das ist auf jeden Fall 15 Jahre oder so wird das her sein. Nee, so lange nicht. Ah, weiß ich nicht.
Naja, sagen wir mal so 10 bis 8.
Genau, und das kann ich, glaube ich, ausschließen, ohne dazu weit zu gehen, dass
so.
Er im Sommer Trainer wird beim
so.
FC Bayern.
Da haben wir es doch schon geklärt.
Ja.
Ich freue mich sehr, dass du heute Abend unser Gast bist, mit klaren Worten. Herrlich. Da waren ja schon schöne Ausschnitte mit dabei.
Wahnsinn, ne? Vielen Dank für diesen Einspieler.
Du hast dich gerade sehr gerne an den einen zurückerinnert, mit dieser geblümten Bluse war das, glaube ich. Die deutsche Mannschaft liegt 0-1 zurück. Das war dein erster Auftritt im Fernsehen?
Das war mein erster Auftritt im Fernsehen. Erster Live-Auftritt. Mhm. Das war eine Live-Schalte während der Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Und ich stand in Sandhausen im Stadion und durfte live in die Nachrichten schalten. Meine Aufgabe war, innerhalb von 50 Sekunden Stimmung zu transportieren. Und wir dachten natürlich gegen Mexiko, kein Problem.
Ja.
Das wird ein fröhliches Fußballfest. Und dann, ich weiß nicht mehr, ob sie dann auch verloren haben oder noch 1-1. Ich glaube, es war am Ende unentschieden. Ich habe ja gerade gesagt, 0-1.
Stimmung war damals. So eher mittelmäßig.
Und Hinnerk, ich sage es dir, der Gedanke, bevor ich dann auf mein Ohr bekommen habe, du bist gleich drauf, 10, 9, 8, 7, 6 runtergezählt, war, was machen die jetzt eigentlich, wenn ich einfach wegrenne? Was würde der Kameramann dann machen? Würde der mir hinterher schwenken, wenn ich aus dem Bild renne?
Na,
oder wenn ich umkippe? Was würde er dann machen? Vor Aufregung einfach umkippe. Ob er dann mit nach unten schwenken würde, das habe ich mir gedacht, das weiß ich noch ganz genau.
Und wenn dir plötzlich nichts mehr einfällt beim Reden, das sind ja so die Überlegungen, die man hat tatsächlich.
Ja.
Man denkt ja immer so, das ist so einfach, so vor einer Kamera zu sprechen. Aber du wirst ja da beobachtet in dem Moment. Da ist eine Kamera direkt auf dir drauf und plötzlich fokussiert sich alles auf dich. Das ist schon, da muss man schon irgendwo bei sich sein, ne?
Ja, total. Das war damals für mich ganz schlimm.
So,
inzwischen also das erste Live-Erlebnis war echt, boah.
Aber geht einem nie aus dem Kopf.
Nee, inzwischen niemals.
Ist es Routine für dich geworden natürlich, ne?
Routine würde ich gar nicht sagen, weil es immer noch besonders ist. Also weil es immer noch so ist, dass man davor aufgeregt ist oder so. Also ich würde es als positive Anspannung bezeichnen, die dir die Möglichkeit gibt, einfach dein Gehirnpotenzial voll auszuschöpfen. Mhm. Also dieses vollkommen Präsente und im Moment sein, was mir als sehr umtriebige Person sehr selten gelingt, das darf ich nur beim Moderieren genießen. Und deshalb liebe ich es so.
Ja, du bist wirklich dann fokussiert. Ja. Adrenalinausschüttung. Man muss gar nicht so aufgeregt sein, aber man ist dann tatsächlich fokussiert in dem Moment. Und es fallen einem viele Dinge ein.
Ja, auch das, total.
Das Gehirn arbeitet dann tatsächlich permanent mit vielen Sachen gleichzeitig. Du machst ja jetzt auch eine Quizshow. Frag mich was Leichteres.
Ja.
Jeden Tag im Ersten, 16.10 Uhr geht es los. Was ist der Clou dieser Quizshow?
Der Clou ist, dass es die einzige Quizshow ist, die mit den schweren Fragen zuerst beginnt. Also wir bauen das nicht auf, wie man das gewohnt ist, dass man leicht anfängt und dann immer schwieriger wird, sondern eben man steigt mit den schweren ein. Und für mich der besondere Clou ist, dass die Kandidaten gegen die Experten spielen und die immer jeweils entscheiden können, es wechselt ab, wer gerade dran ist. Und wenn ich gerade dran wäre, eine Frage gestellt bekommen, dabei schaue, wie du mich anschaust, wenn du jetzt der Kandidat wärst, ich die Expertin, und überlege, okay, ich habe keine Ahnung, aber du siehst aus, als hättest du auch überhaupt keine Ahnung, kann ich dir die Frage rüberschieben.
Okay.
Und dann musst du sie beantworten. Und wenn du sie falsch beantwortest, bekomme trotzdem ich das Geld. Beantwortest du sie richtig, hast du das Geld erspielt. Aber dann ist es so ein schönes Pokern und Analysieren. Und ich hatte es ganz oft so, dass ich dann da stand und die Frage gestellt habe. Und vor allem Jens Riewer hat dann so intensiv sein Gegenüber beobachtet und versucht zu analysieren, versucht seinen gesamten Menschenkenntnis, sein Potenzial da auszuschöpfen. Und war dann so, was war nochmal die Frage?
So.
Ich war überhaupt nicht dabei, irgendwie dazu zu hören, weil ich damit beschäftigt war, mein Gegner quasi zu analysieren.
Als Kandidat würde ich natürlich, wenn ich eine Sportfrage kriegen würde oder wie auch immer, wenn es darum geht, würde ich natürlich Jens Riewer als Gegner auswählen. Wenn ich eine Musikfrage hätte, würde ich Jens Riewer nicht wählen.
Ja,
ne, weil da
kennt er sich sehr gut aus.
Da kennt er sich aus.
Das hat er bewiesen, ja. Und bei Sport hat er aber, es sind immer drei Kategorien von den Experten, die drei, also Brisant für Marwa Eldesuki, wir sehen die ja auch gerade, Tagesschau Jens Riewer und Ralf Kaspers für alles, was man wissen sollte. Und dann bringen aber die Kandidaten auch eine eigene Kategorie mit, eine Superkategorie, wo sie quasi Experte sind, um die Chancen zu erhöhen, dass die Kandidaten ja auch gewinnen. Und dann hatte einer mal Eintracht Frankfurt als Superkategorie dabei. Und du kannst dir nicht vorstellen, wer von unseren Experten gesagt hat, ich mach die.
Jens, wir gucken einfach mal rein.
Jens hat die gemacht, ja.
Auch da sehen wir Jens wieder jubeln.
Und sie stellt heute wieder die Fragen. Lea Wagner.
Wer gewinnt heute? Frag mich was Leichteres. Und damit, hallo, ich freue mich, dass Sie dabei sind, wenn wir spielen 3 gegen 3 in 4 Kategorien. Und hier sind Sie, unsere wundervollen Experten.
Wie viel sind 12% von 50?
24.
Falsch, es wäre 6 gewesen.
Scheiße, wie doof kann man sagen.
Punkt für unsere Experten. 3-2, gehen Sie in Führung. Wie werden die Früchte von Rosen genannt? Ralf?
Hagebutten.
Richtig. Dann wollen wir noch mal reinhören, aber ich glaube, es ist nicht viel schöner als so, wie du es gerade vorgetragen hast.
Ach, natürlich.
Stimmt das denn?
Ich war noch niemals in Irland. Ich war noch niemals auf Hawaii. Und aus allen Zwängen blieb.
Wann sieht man schon mal einen Tagesschausprecher außer Rand und Band? So, auch in der Kleidung. Jens ist einfach ein Garant für gute Laune. Es ist immer so.
Das war so schön, ihn mal so zu erleben. Ich kannte ihn vorher nicht persönlich, natürlich seit Ewigkeiten aus der Tagesschau. Mhm. Und ich dachte, Jens Riewer ist dieser Jens Riewer, den man von dort kennt. Immer im Anzug, immer seriös. Und Jens ist ja privat. Also nicht das Gegenteil, er kann auch seriös sein, aber so lustig und so herzlich und so menschlich und so offen. Also
das ist ja eben,
Jens ist
bei der Tagesschau arbeiten eben auch Menschen, so ganz einfach, so kann man es ja mal auf und runterbrechen. Auch.
Ja, aber trotzdem, ja, man sieht die ja nie in diesem Rahmen und man denkt immer, die sind auch so privat, aber es ist, ja.
Wie schön ist das für dich als Sportmoderatorin, dich in so einem Quiz auch nochmal auszutoben?
Es war wunderschön. Es war wunderschön, weil auch das Team so toll war. Also ich habe es so genossen, jeden Tag mit diesen tollen Leuten Zeit zu verbringen. Und es ist auch einfach nochmal was ganz anderes, weil hier haben wir jetzt heute viel Zeit zu sprechen. Und sonst ist es aber schon so, dass die meisten Sendungen ja sehr durchgetaktet sind. Dann hast du vielleicht mal einen Gesprächsblock von 3 Minuten, was schon recht viel ist, und dann wieder Überleitung zum nächsten Beitrag. Und im Quiz hast du ja wirklich kaum was vorgegeben. Also der Rahmen, in dem du dich bewegen darfst, ist ja sehr breit gesteckt. Und das sind die Fragen und die Antworten. Aber sonst ist der Raum da, um den einfach mit deiner Persönlichkeit zu füllen. Also ich finde, da ist jetzt genau das Gegenteil von dem, was wir gerade über Jens gesagt haben. Da kommt natürlich wenig von dem Menschen rüber, der er privat ist. Und ich finde, bei so einer Quizshow kann man komplett so sein, wie man sonst auch ist. Also da ist man einfach noch mehr man selbst. So.
Und ich finde auch gerade, wenn man da mal was nicht weiß zum Beispiel, ist es ja umso sympathischer, dass man einfach so dieses Menschliche auch irgendwie hat. Ne?
Total.
Jeden Tag 16.10 Uhr im Ersten mit Lea Wagner. Frag mich was Leichteres im Ersten. Schalten Sie mal rein. Quiz gibt es ja im Fernsehen logischerweise, aber auch in der Kneipe. Und er freut sich auch da. Immer mehr Fans. Andreas Moll war beim legendären Monkey-Quiz dabei.
Könnt ihr mich alle hören? Ja, wäre gut. Alle können mich hören? Sehr gut. Na dann, meine Damen und Herren, willkommen zum unberechenbarsten Abend der Woche. Unserer legendären Pub-Quiz. Heute Abend haben wir 6 Runden, wie immer, mit 36 Fragen.
Ein Abend voller Fragezeichen in der Craft Beer Bar auf der Hamburger Max-Brauer-Allee. Hier braut sich was zusammen beim Pub-Quiz von Natalia Mundjan. Die Moderatorin und Webdesignerin stellt sich und anderen gern Fragen.
Ich liebe interessante Fakten. Ich bin super, super neugierig. In meinem Quiz kann ich meine Neugierigkeit so gut üben.
Und ihre Gäste auch. Das Monkey-Pub-Quiz ist anspruchsvoll. Schon beim Warm-up die Frage, nach welchem Musiker eine bestimmte Chamäleon-Muschel benannt worden sei. Was?
Das ist der David Bowie.
David Bowie gilt ja als Chamäleon der Popkultur.
Du musst einfach in meine Logik reinkommen und der Chamäleon wechselt still, also die Farben. Genauso wie David Bowie. Also viele Fragen sind einfach logisch.
Tiere sind ein roter Faden des Monkey Quiz an diesem Abend. Hier sollen sie anhand ihrer Geräusche erraten werden.
Frage Nummer 2. Die Tiere. Ein Punkt pro richtige Kombination. Das sind die Pinguine. Zwei war vielleicht keine Überraschung, da sind Meerschweinchen.
Ein erster Zwischenstand. Und das Balkendiagramm sorgt für Begeisterung bei den vielen Stammgästen unter den Rateteams.
Wir sind schon sehr lange dabei. Und es ist ein sehr geiles Quiz. Es macht immer sehr viel Spaß. Meistens gewinnen wir halt auch einfach.
Wir sind bestimmt die Losergruppe. Wir hoffen, wir kriegen so einen Ehrenpreis oder sowas.
Wir versuchen, unseren vorletzten Platz zu halten.
Man kriegt sie natürlich auch in die Haare, das gehört dazu. Also insofern, aber das ist cool. Ist eine schöne Sache. Machen wir sicher mal wieder.
10 Euro kostet die Teilnahme beim Monkey Quiz pro Person. Zu gewinnen sind Gutscheine für weitere Quiz, fürs Kino oder für Escape Rooms. Dabei sein ist jedoch alles, um sich fast wie im Fernsehen zu fühlen.
Viele lieben diese TV-Shows mit Quizzen. Ne? Da siehst du, das guckst du, wie Prominenten die Fragen beantworten. Und hier bist du ein Prominent. Hier beantwortest du die Fragen.
Geselliges Gehirntraining. Und die Fragen sind fraglos ambitioniert.
Weil sie schwer sind, weil sie herausfordernd sind, weil sie dazu anregen, um die Ecke zu denken. Am Anfang fanden wir es, ja, war jede Frage echt total herausfordernd, ist mittlerweile immer noch so. Aber man lernt ein bisschen auch Natalia kennen, wie sie denkt.
Deshalb hat dieses selbstbewusste Rateteam am Ende auch wieder die Nase vorn.
Und erster Platz geht Senior!
So sehen Sieger aus. Doch es gibt ohnehin keine Verlierer hier in der Craft Beer Bar.
Sie können einen coolen Abend mit Freunden verbringen. Das ist ein sehr guter Grund, um Bier zu trinken. Die können hier sehr gut Gehirn trainieren. Und die Leute hier, fast alle, haben Spaß.
Auf dass das Raten nicht zu Kopf steigt beim Monkey Pub Quiz in Hamburg.
Das finde ich ja tatsächlich immer schön. So das Interessante bei so einem Quiz. Es kommt gar nicht unbedingt darauf an, wie viel man gewinnen kann. Sondern es kommt nur darauf an, dass man was löst, dass man Spaß hat dabei. Ne? Oder dass man sich überraschen lässt von der Lösung auch. Man lernt ja auch immer wieder was dabei. Ne?
Wobei bei uns kann man schon, also weil wir das System haben, dass man nicht jeder Sendung was gewinnt. Also immer wenn die Experten gewinnen, wandert das Geld in den Jackpot. Das bedeutet, das wandert so lange in den Jackpot, bis mal ein Kandidatenteam gewinnt. Und das kann sein, jede Sendung werden Beträge zwischen 8.000 und 12.000 Euro erspielt, würde ich sagen. Und wenn die Experten dreimal gewinnen, sind wir demnach schon bei 36.000 Euro im Jackpot. Mhm. Plus das Geld, was die Kandidaten dann gewinnen. Und dann sind es Beträge von 30.000, 40.000 Euro. Und das, ja, das ist wirklich unfassbar viel Geld.
Das ist schon viel
Geld. Und dementsprechend groß ist dann einfach auch die Spannung. Also gerade wir hatten irgendwie Drillinge, die sich jetzt ihr Studium finanzieren wollen, die sich das noch nicht leisten können, auszuziehen und das zu studieren, was sie wollen, gerade eine Ausbildung machen. Und dann spielen die um so viel Geld. Und das war, da fiebert man natürlich voll mit. Und in diesem vollen Studio mit 100 Leuten, du hättest eine Stecknadel fallen hören. Also das war... Oh.
Während der Aufzeichnung, die ihr im Winter gemacht habt, für, frag mich was Leichteres, musstest du einmal auch weg. Wegen Skispringen. Natürlich. Das ist auch deine nächste große Leidenschaft im Fernsehen. Was begeistert dich so sehr am Skispringen?
Was begeistert mich so sehr am Skispringen? Ich glaube... Jeder, der mal auf so einer Schanze war und da oben stand und da runtergeschaut hat und kurz mit dem Gedanken gespielt hat, was wäre, wenn man sich da jetzt aus Versehen auch nur abstößt und da runterlässt, der hat einfach einen unfassbaren Respekt vor diesen Sportlern. Mhm. Und das fasziniert mich, dass es einfach sportliche Höchstleistungen sind, aber auch ganz viel Taktik, dass du minimal was änderst in diesen Sekunden, bei denen du ja mit 100 km/h da runterrast. Nur die Handhaltung, minimal so, und das macht Meter aus. Also diese Tüftelei, und das ist einfach ein toller Wintersport.
Du bist auch ein tolles Team mit Tom Bartels, ja, mit Sven Hannawald. Zum Beispiel sehen wir euch hier jetzt mal bei der Vierschanzentournee, beim ersten Springen.
Das ist Oberstdorf. Über 25.000 Zuschauer Auftakt zur 72. Vierschanzentournee. Hallo, herzlich willkommen. Sven, die Euphorie ist riesig hier hinter uns. Wie ist das? Wir stehen hier gerade genau da im Auslauf, wo die Springer die Stimmung erleben. Das Bad in der Menge, erst die Stille und dann hier unten explodiert das Gehör. Wie fühlt sich das an?
Ja, wenn dein Name natürlich angesagt wird oben, dann ist natürlich Vollalarm. Und dann komischerweise, wenn wir uns abschieben, ist totale Ruhe, als ob die direkt alle nach Hause gegangen sind. Und wenn wir gelandet sind, durch den Radius rausfahren, kommt langsam der ganze Schall wieder auf uns zu. Das ist natürlich hier beim Abspringen, das ist Vollalarm. Und heute natürlich ist alles pickepacke voll.
Und ich glaube, Oberstdorf 2023, 2024 bei der Vierschanzentournee, da ging es natürlich richtig ab, weil Andreas Wellinger gewonnen hat.
Ja.
Also das muss ja die Hölle gewesen sein. Ne? Das
war, glaube ich, mein schönstes Springen, was ich je erlebt habe. Ja.
Stimmt eigentlich die Geschichte, dass in Innsbruck an der Schanze die Springer, wenn sie oben stehen, den Friedhof sehen von Innsbruck und dann runterspringen?
Bergesel, ja. Ich glaube, es gibt noch eine andere Schanze, da ist es auch so. Aber Innsbruck war ich auch schon mal oben und habe mir das angesehen. Und du siehst wirklich den Friedhof. Das ist schon leicht makaber, oder?
Ja.
Markus Eisenbichler hatte auch immer so einen schönen Spruch in seinen jüngeren Jahren noch. Ich habe ihn letztens darauf angesprochen, hat er gemeint, das ist nicht mehr sein Motto, aber er hat immer gesagt, Sieg oder Sarg.
So.
So, und in Innsbruck trifft es zu.
Ja, aber dann weiß man schon mal, dass es eben nicht so eine ganz ungefährliche Geschichte ist, was die Jungs und Mädels da so vollführen. Das ist schon
ein
echter Risikosport. Ne? Wie, mal ganz ernsthaft, das ist ja immer am Nordhang. Ne? Das heißt also immer da, wo es kalt ist, damit der Schnee auch liegen bleibt, logischerweise. Da steht ihr Moderatoren natürlich auch immer. Wie schützt du dich da vor der Kälte? Das ist ja den ganzen Tag
dazu stehen. Willst du meine absoluten Kältetricks jetzt haben? Also die kann man in Hamburg ja auch immer mal wieder ganz gut gebrauchen.
Deshalb Hallo, Hamburg ist schönstes Wetter.
Gebe ich dir gerne Preis. Ja, immer. Also immer, wenn ich da bin, ehrlich gesagt, es regnet und kalt. Wir haben hier in Hamburg ja auch die Quizshow produziert. Ich bin häufig in Hamburg. Aber genau, also fangen wir mal bei den Füßen an. Immer 2, 3 Paar
Socken.
Selbstgestrickte, richtig dicke Socken. Dann habe ich Wärmesohlen in den Schuhen. Dann habe ich unter meiner Thermohose noch eine Jeans, weil die so dicken Stoff einfach hat. Mhm. Und unter der Jeans noch so eine gefütterte Leggings, die hat wie so Plüsch innen drin.
Also 3 Hosen?
Ja, 3 Hosen habe ich an, tatsächlich. Und habe dann, früher hatte ich immer richtig dicke Pullover. Und Stefanie Müller-Spirrer, die ja die nordische Kombination für die Sportschau begleitet, hat mir mal den Tipp gegeben, dass Layering, also viele einzelne Schichten, noch besser sei. Und das mache ich jetzt auch.
Das heißt, also die Temperatur
genau,
immer doch näher am Körper, genau, und kann man so ein bisschen.
Und dann habe ich eine absolut fantastische Wärmeweste noch. Die ist batteriebetrieben bzw. akkubetrieben.
Ja.
Ein Akku, das ist wie so eine Powerbank, die man kennt fürs Handyladen. Und die steckt man einfach per USB dann ein. Und dann gibt es da drei Wärmestufen und dann heizt die sich auf. Und das ist gut, ja.
Das ist natürlich, da beneiden dich mit Sicherheit alle drum. Gib mir mal deine Wärmeweste für 10 Minuten.
Die ist wirklich super, ja.
Und, aber das ist auch mit der Stimme. Man ist ja da auch ein bisschen, wenn es da, es kann ja auch mal minus 20 Grad sein.
Irgendwann
mal ganz
fängt
ehrlich.
Man an zu nuscheln. Ja.
Fängst an zu nuscheln. Ja. Sag mal, Sven, erzähl doch mal, so Zähne klappern, nuscheln und sowas. Gibt es da Tricks? Heißen Tee immer vor der Moderation trinken?
Tee immer, wobei das auch so ist, dass ich mir schon häufig, wenn ich mir die Zunge verbrenne, ist die ja auch so taub, flau. Und das macht wiederum auch, dass du anfängst zu nuscheln oder zu lispeln. SZ-Laut ist dann immer so ein bisschen schwierig, wenn man sich die Zunge verbrannt hat. Deshalb muss man auch vorsichtig sein mit heißem Tee. Manchmal haben wir das Glück bei Produktionen, dann stehen wir auch auf einer Heizplatte. Dann ist es von unten noch mal warm. Und unter dem Sportschautisch ist dann noch so eine kleine Heizung. Dann kommt von da auch noch mal Wärme. Aber in Finnland, das war bisher die kälteste Station, in der vergangenen Saison, waren es, glaube ich, minus 25 Grad. Nee, das, genau, das war Norwegen.
Das war Norwegen. Norwegen, Finnland.
Alles so Skandinavien, Dänemark. So, egal.
Ja, genau.
Nee, das war das erste Springen tatsächlich. Und das waren fast minus 30 Grad. Und da geht schon nichts mehr. Also da war es wirklich so, dass du denkst, es tut mir leid, ich muss jetzt hier abbrechen. Ich muss jetzt rein, weil sonst, also, das ist der Überlebenswillen quasi stärker.
Ich denke immer an alle, bei solchen Themen denke ich immer an alle, die auf Weihnachtsmärkten stehen, da den ganzen Tag in der Kälte, wenn es dann wie kalt ist. Und auch so, boah. Es gibt natürlich noch einen Team, Sven Hannawald und dich haben wir gerade gesehen. Und derjenige, der die Springen den auch immer kommentiert, Tom Bartels, hier ist er.
Also, ich kann für das ganze Skisprungteam sprechen. Wir sind wahnsinnig froh, dass wir Lea im Team haben. Insbesondere Sven und ich, denn wir müssen uns gar keine Gedanken mehr machen, irgendwo ein Café zu finden oder ein Restaurant, ob in Slowenien, in Rumänien. Sie findet die Lokale in den verwinkelsten Ecken, kennt jeden Restaurant- und Café-Tipp. Das hat auch zuletzt super geklappt bei unserem Abschlussabend mit der ganzen Mannschaft in Oslo. Da hat sie, glaube ich, wirklich das gemütlichste, schönste und leckerste Restaurant ganz Oslos rausgesucht. In diesem Sinne, ganz liebe Grüße nach Hamburg.
Das kann er nicht gut sein lassen. Er kann es nicht. Ach, einfach vergessen. Unfassbar.
Was war denn da wirklich? Also ich meine, das klingt jetzt ein bisschen ironisch.
Ja, 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 aber jetzt ist Tom selbst schuld. Jetzt werde ich natürlich auch auspacken.
Ja, natürlich, natürlich.
Also erstmal ist Tom der beste Kollege, den man sich wünschen kann. Und ich bin total dankbar, ihn da zu haben. Aber so, lieber Tom, es war ja so, dass es wirklich so ist, dass ich mich meistens um die Sachen kümmere, dass wir noch irgendwo was essen gehen oder so. Und ich suche das immer raus, habe den Spitznamen bei Tom und Sven Miss TripAdvisor, weil ich dann alles auch immer nach Bewertung checke und so und uns dann das Coolste raussuche. Und dann hat unsere fantastische Regisseurin, die Anne, beim Skispringen für den Abschlussabend in Oslo was reserviert gehabt. Bei einem Italiener, Olivia hieß der. Das ist eine Kette, wie andere hier in Deutschland so. Und dann hat Tom in die Gruppe geschrieben, wir haben so eine große Skisprunggruppe mit allen Beteiligten und meinte, du Anne, ich bin hier gerade mit Sven da essen, das ist ja eine Kette, Pizza nur lauwarm, Pasta durchgekocht, für einen Abschlussabend vielleicht nicht ganz so toll, vielleicht was anderes. Und dann hat Anne geschrieben, du super gerne, dann versuch mal für 15 Leute hier zu reservieren, wenn du dich kümmerst, gerne. Mhm. Dachte ich schon so,
Tom, so, Lea, mach mal.
Tom hat wahrscheinlich nicht so Bock, das jetzt zu machen und weiß wahrscheinlich auch gar nicht so genau, wo man da gucken kann. Ich saß im Hotel und hatte Fußball geschaut, hatte dann Zeit und habe ein bisschen gegoogelt und dachte, ich kümmere mich, ich nehme ihm das ab, dann muss er das nicht machen. Und habe dann um die Ecke von unserem Hotel einen Afrikaner gefunden, der super bewertet war. Und habe dann vorgeschlagen, wenn das für euch okay ist, ich kann gerne versuchen, da zu reservieren für alle. Afrikanisch ist speziell, wenn ihr darauf Lust habt. Und dann kam von Tom und Sven sofort Daumen hoch, super, ja klar, wir freuen uns. Einfach, weil sie das dann damit selbst nicht machen mussten. So.
Und weil es vielleicht
also
auch was Besonderes
Aufgabe erledigt.
Ist,
ja? Nee, es ging wohl primär darum, dass sie sich nicht kümmern mussten. Weil es hat sich herausgestellt, dass Tom noch nie afrikanisch essen war und auch der Rest des Teams, viele davon noch nicht afrikanisch essen waren. Und es ist wirklich speziell. Hast du schon mal afrikanisch gegessen?
Ich glaube, man sitzt
gegessen?
Da auch auf dem Fußboden.
Wir saßen nicht auf dem Fußboden.
Gibt es so große Grills, auch so von so Platten?
Gibt es sicherlich auch. Ganz so atmosphärisch war es nicht bei uns. Es war eher so ein Imbiss, sehr kühl eingerichtet. Wir waren die einzigen Gäste und du isst ja mit der Hand. Und dieses Sauerteigbrot, das du nimmst und dir quasi so zwischen die Finger klemmst, um dann damit das Essen mit der Hand zu essen, hat auch einen sehr speziellen
Geschmack. Diese Minzgeschichten und all so ein Kram, was man hier
hat. Dieses Sauerteigbrot schmeckt arg nach Essig. Also es hat einfach sehr, sehr nach Essig geschmeckt. Und das Ende vom Lied war, dass außer Sven und mir fast alle das Essen stehen lassen haben. Alle gesagt haben, ja, danke Lea, letzter Abend, so super hier.
Was lernen wir daraus?
Und es war der Running Gag, so, wo kriegen wir jetzt noch eine Pizza her? Und Tom hat natürlich am lautesten am Tisch diese Witze gemacht. Und ich dachte nur so, Tom, ich habe mich wegen dir hier rumgekümmert.
Hättest wenigstens mal eine Pizza gegeben.
Das ist die Geschichte vom Abschlussessen beim Afrikaner. Die kriege ich wahrscheinlich jetzt noch 10 Jahre aufs Brot.
Und dann war da übrigens ja noch etwas. Stichwort großes Sportereignis. Am 14. Juni startet die Fußball-Europameisterschaft. Wird also Zeit für einen Song dazu. Andreas Moll hat genau dafür die Experten.
Sie sind wieder da. Lovely und Monty. Die singenden Taxifahrer aus Hamburg. Ihr neuester Hit, diese EM 2024.
EM in Deutschland, diese EM. EM in Deutschland wird sehr farbenfroh, diese EM, diese EM.
Und der ist derjenige immer, der immer, ah, Bruder, schreib mal doch lieber, weil ich bin der Erste, der das Lied schreibt. Dann kommt er dazu singen.
Aber es ist so schwierig, ihn zu pushen, Bruder. Also, weil er ist.
Du bist noch nicht dran.
Ach so.
Ja.
Mit der WM in Katar konnten sie nur wenig anfangen und pausierten. Als sie erfuhren, dass die EM in Deutschland stattfindet, waren sie Feuer und Flamme.
Dann habe ich die Infos bekommen, wann das letzte Mal EM in Deutschland war. Ja, und wie viele Mal waren wir Meister und so weiter. Dann habe ich das alles reingebaut. Na, und ich habe alles gedacht, jetzt alles auf Heimvorteil gelegt und auf unsere Jungs gelegt.
36 Jahre sind wir her, 36 Jahre sind wir her. Die EM in Deutschland war unser Jungs, unser Jungs machen zu Hause, denke ich, alles klar, diese EM, diese EM.
Ihr EM-Song in gewohnter Bollywood-Manier.
Diese Musikart kommt aus Nordindien, aus Punjab. Ja. Das ist Punjabi-Musik.
Charakteristisch die Tumbi, das Instrument der stolzen, stets frohgemuten indischen Bauern.
Unsere Religion sagt auch, jeder Mensch helfen, jedes Stück Brot, was du hast, ist nicht nur für dich. Es ist für alle hier, die alle hier sind. Teilen bitte, teilen. Und davon kommt das Glück auch, dann, wenn du anderen teilst, du hast eine wie sagt man,
innerliche Freude.
Freude, ja. Ja, also deswegen, du bist zufrieden dann.
Zufriedenheit.
Ja.
Lovely und Monty in ihren Musikvideos stets im Doppelpack. Bei der Arbeit während der Taxifahrten stellen ihnen Fahrgäste oft die gleiche Frage, wo ist dein Bruder?
Ja, immer. Wo ist dein Bruder? Dann sage ich auch, wir fahren nicht zwei ein Taxi. Wir fahren zwei Taxi.
Dann brauchen wir zwei Lenkrad. Und dann ich drehe nach rechts, er drehe nach links. Dann ist die Taxi vorbei. Einer Fahrgast nach Norden, einer Fahrgast nach Osten. Das
funktioniert nicht.
Angefangen hat alles vor 14 Jahren. Fahrgäste animieren sie, ihre Bollywood-Songs mal nicht auf Indisch zu singen. Nicht immer konnten die Fußballer die gute Laune-Musik der Taxifahrer auch in Tore ummünzen. Und diesmal?
Deutschland ist immer eine Turniermannschaft. Wenn die einmal anfangen zu steigen, dann hören die nicht auf. Dann schlagen die auch die Brasilien 7-1. Jetzt ist nur noch Europameisterschaft. Das müssen wir endlich schaffen.
Lovely und Monty, sie liefern. Ihr EM-Lied steht. Jetzt ist die Nationalelf dran.
Es sind 24 Länder.
Also wenn die Nationalmannschaft die Gegner so umtanzt, dann sehe ich da nur positive Zeichen. Sag mal, Lea, wo wirst du dieses Jahr bei der Europameisterschaft eingesetzt?
Herzogenaurach, also je nachdem,
wo
die deutsche Mannschaft spielt dann auch. Aber ich bin jeden Tag wieder beim deutschen Quartier. Ich glaube, seit Dienstag genau ist die Pressemitteilung rausgegangen von der Sportschau. Ich moderiere wieder das deutsche Quartier.
So, und dann nimm doch bitte diesen Song mit, damit die Jungs dann da auch mal ein bisschen auf Feier kommen, sozusagen. Ne?
Von morgens bis abends werde ich das in Dauerschlaufe laufen lassen.
Und jetzt haben wir hier dieses Stadion. Sie sehen, es ist der 1. FC Köln, sieht man ja natürlich, das Stadion von Köln. Und da bist du gewesen, 2006. Das war das Sommermärchen.
Mhm.
Und du warst beim Spiel Togo gegen Frankreich. Bis dahin wolltest du immer Schauspielerin werden.
Naja.
Was ist hier passiert, dass sich das geändert hat?
Ich habe das, glaube ich, einmal in Freundebuch geschrieben. Und da war ich ungefähr 5 Jahre alt und wusste nicht, oder 6 muss ich gewesen sein, konnte ich noch nicht schreiben, dass es mehr Berufe gibt außer Sängerin und Schauspielerin.
So,
und
dadurch, du hättest auch Sängerin.
Meine Eltern immer gesagt haben, ich kann nicht singen, habe ich halt Schauspielerin geschrieben. Daher kommt das Gericht, ich wollte mal Schauspielerin werden. Und ich wusste gar nicht, dass es in Köln war. Ich habe immer erzählt, ich war in Frankfurt das erste Mal im Stadion. Aber es war in Köln, ihr habt es richtig recherchiert, das stimmt.
Ja, klar.
Ja, klar. Logisch. Super.
So,
ja,
was ist passiert? Genau. Togo gegen Frankreich.
Ich war das erste Mal, also das erste Mal, dass ich mich erinnern kann. Ich war davor natürlich schon als kleines Kind im Stadion mit meinem Papa oder meiner Mama. Aber wir hatten damals Karten von meinem Onkel bekommen und durften dieses Spiel sehen. Und mich hat diese Atmosphäre einfach umgehauen. Mit Laola-Welle, mit dieser Euphorie. Und wir haben danach noch getanzt da. Waren ein paar Leute aus Togo da oder Fans aus Togo und haben mit uns so diese Volkstänze gemacht. Und seitdem war ich dann auch zumindest erstmal Stadion-Fan. Ich wollte immer ins Stadion dann, ja.
Und angefixt, was den Berufswunsch angeht. Ich möchte in diesem Stadion, da möchte ich arbeiten, da möchte ich was tun. Ne? Ist toll.
Ja.
Dein Vater, David Wagner, Spieler gewesen, zum Beispiel bei Schalke, Mainz natürlich auch, Frankfurt ging es eigentlich los. Wie viel Fußballbegeisterung hast du so aufgesaugt in deiner Kindheit?
Als Kind gar nicht so sehr, glaube ich. Er war bei Mainz, als ich auf die Welt kam und seine Spielerkarriere beendet. Da sind wir dann nach Weinheim gezogen, erst zu Darmstadt, und da war ich noch im Kindergarten. Deshalb da kann ich mich nicht mehr viel dran erinnern. Dann es gibt Fotos von mir als Baby im Stadion, so, aber das weiß ich natürlich nicht mehr. Das heißt, ich habe vor allem aus seiner Trainerkarriere viel Fußballbegeisterung mitgenommen. Er hat erst studiert noch, Sport und Biologie, Gymnasiallehramt, hat auch sein Referendariat gemacht. Und dann ist er aber vom Fußball nicht losgekommen und wurde dann Trainer in Hoffenheim. Da war ich so 13, glaube ich. Und da war ich dann schon immer dabei. Und er hat mich auch mit abgeholt, was Gespräche betrifft. Also er hat immer viel auch gefragt, so, welchen Spieler fandest du gut, was hat dir gut gefallen und so, wer nicht so. Und hat da viel mit uns gesprochen und hat mich da immer mitgenommen.
Bist du vielleicht deswegen, ohne dass man es merken würde, aber auch besonders empathisch als Reporterin, als Moderatorin mit deinen Fragen gegenüber Trainern, dass du da sowas nachvollziehen kannst?
Ich glaube, es ist immer gut, sich reinzufühlen in das Gegenüber, bei egal, was man macht, also, und auch egal, in welcher Situation, ob das jetzt direkt nach einem Spiel ist oder in einem abgesetzten Interview, wie sich der andere dabei gerade fühlt und wie viele Emotionen dann gerade direkt nach Abpfiff mit dabei sind. Und es kann schon sein, dass ich natürlich, wenn ich einen Bericht lese, mich schnell in den Trainer, der da angegangen wird, auch reinversetze, weil ich häufig dann denke, dann werden Urteile getroffen von Journalisten, die sagen, oder auch Fans, warum lässt er den nicht spielen und so, das kann doch nicht wahr sein, der hat ja keine Ahnung. Und du dir aber häufig denkst, es gibt fast nur nicht öffentliche Trainingseinheiten, vielleicht ist dieser Spieler einfach im Training so schlecht.
Ja, logisch.
Aber wir bilden uns häufig eine Meinung und tun die dann kund, publizieren die, konfrontieren denjenigen damit, ohne dass die Meinung auf qualifizierten Eindrücken beruht. Mhm. Und deshalb immer offener fragen, bevor man sich irgendwie anmaßt, jemanden mit Kritik zu konfrontieren. Das finde ich wichtig.
Wenn du Zeit hast, gehst du angeblich 3 bis 4 Mal hintereinander ins Kino.
Ja, waren wir. Also als wir in Bielefeld gewohnt haben, waren wir richtig oft im Kino, ja. Doch, wir gehen richtig gerne ins Kino.
Also,
und gucken fast alles. Also da waren schon echt große Flops auch dabei. Weil irgendwann hat man ja alles gesehen, was einen interessiert. Und dann geht man halt auch in andere. Vor allem in so kleine Arthouse-Kinos gehe ich gerne, die Filme haben aus Europa, die sonst nicht so groß sind. Und da waren schon Treffer dabei, aber da waren eben auch schon Flops dabei. Ja.
Wir stoßen mal an.
Ja, machen wir.
Ich sag mal ein fröhliches Prost auf den 1. FC Köln, in dessen Stadion wir gerade waren. Ja. Auf frag mich was Leichteres, im nächsten 16.10 Uhr. Und vor allen Dingen müssen wir, da bitte ich dich mitzumachen, anstoßen auf einen Freund unserer Sendung. Die heutige Sendung nicht ohne einen herzlichen Gruß an eine Legende. Unser Freund, Mitglied der Familie, unser langjähriger Koch Rainer Sass wird heute 70. Rainer, du bist ein Großer, du bist ein Netter, du bist ein Mann mit Herz, ein wirklich Guter. Happy Birthday, lieber Rainer Sass.
Schön, herzlichen Glückwunsch.
So, Und morgen übrigens kommt eine Frau oder kommt die Frau, die Rainer selber sehr, sehr mag. Sora Klipp übernimmt nämlich das Kochen bei uns. Und morgen hat sie dann tatsächlich ihr erstes Gericht bei uns hier auf dem roten Sofa. In diesem Sinne, da kann man schon mal ein Pilzchen trinken.
Ja, komm, noch mal.
Ja, ich habe ja gar nicht getrunken.
Stößt man zweimal.
Rainer, alles Liebe.
Prost.
Auf dich. Echte Type. So, tschüss und schönen Abend. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Bis morgen Abend, 18.45 Uhr. Tschüss.
Tschüss.